Als wir vorhin das Anspiel hier gesehen haben, dann dachte ich, zumindest eine Person wird heute enttäuscht von meiner Predigt sein. Und das wird André sein, denn unter 20 Minuten wird es wohl nicht sein. Gesetzlichkeit versus Barmherzigkeit. Ich habe lange überlegt, wie so ein Text zu überschreiben ist, so eine Predigt. Und ich werde heute etwas weiter auch in die Geschichte greifen, ihr werdet es schon hören, um dann den Kreis immer enger zu ziehen und hier bei uns heute in der Aktualität zu landen. Ich möchte jedoch kurz beten. Vater, danke für deine Gegenwart und ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du uns wahrnimmst, dass wir dir als Menschen so wichtig sind, dass du deinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hast, damit er für uns stellvertretend am Kreuz sterben musste, damit wir gerettet sind, damit wir das Gesetz nicht fürchten müssen, sondern dass wir in Hoffnung auf deine Gnade und auf das Eintreffen all der Vorhersagen in der Bibel hoffen dürfen. Dafür danken wir dir. Bitte rede zu uns durch dein Wort und lass uns verstehen, worum es dir wirklich geht. Amen. Wir wollen alle Gebote halten, die der Herr uns gegeben hat. So war die Reaktion der Israeliten, als Mose ihnen gesagt hatte, was Gott von ihnen will. Sie waren im Rahmen einer spektakulären Aktion aus der Zwangsarbeit und religiöser Unterdrückung befreit worden. Und nun stehen sie mitten in der Wüste in einer Art Übergangssituation. Gerade erst entflohen aus der Sklaverei, stehen sie nun im Niemandsland, auf dem Weg in ein Land, in dem ihre Vorväter gelebt hatten. Und in ihnen lebt diese Hoffnung auf bessere Umstände, auf freie Lebensgestaltung und endlich auch für die eigene Tasche wirtschaften zu können. An diesem Übergang passiert etwas Entscheidendes. Diese Gruppe, dieses Volk, braucht eine Identität. Es braucht eine gemeinsame Basis, eine Grundlage für ihr Zusammenleben, für die Gestaltung des Alltags. Vorher hatten die Ägypter all dies für sie definiert. Jetzt müssen sie selber ran. Natürlich war im Alten Orient keiner so überheblich, diese Aufgabe der Identitätsaneignung selbst zu übernehmen. Man war sich bewusst, dass hier größere Mächte eine sehr wichtige Rolle spielen. Ohne die Welt der Götter war das Leben für die Menschen damals gar nicht vorstellbar. In der Erzählung der Bibel wird das auch besonders herausgestellt. Gott ergreift von Anfang an Initiative. Er bringt die Israeliten aus Ägypten in die Wüste bis an den Berg Sinai. Er versorgt sie, er beschützt sie auf dieser Flucht in ganz aktiver Form. Er gewährt ihnen dort am Berg sogar eine Audienz mit ihm. Zu seinen Bedingungen dürfen sie ihn selbst hören und ihm begegnen, ihn sehen und mit ihm essen. Und in diesem Moment, einem Kernmoment in der jüdischen Geschichte, gibt er dem Volk Israel eine Identität. Gott, der treue Befreier, Versorger und Beschützer, sagt zu ihnen oder sagt ihnen zu, dass sie sein Volk sein werden und dass er für sie einen speziellen Auftrag hat und dass er sie dafür ausgesucht hat. Und genau hier an dieser Stelle finden wir die Übergabe der 10 Gebote an die Israeliten. Oft hören und lesen wir die 10 Gebote ganz ohne diesen Zusammenhang. Und das ist sehr zu unserem Nachteil, denn schnell verbinden wir das Wort Gebote mit Gesetze, Regelungen, du darfst nicht, du musst und so weiter. Oder wir bringen es in Zusammenhang mit Verben wie sich dran halten, befolgen, vermeiden, sich bemühen, scheitern, versagen und so weiter. Es war jedoch nie Gottes Absicht, Menschen mit den Geboten zu knechten oder zu quälen. Und sie entspringen auch nicht einem göttlichen Regelungsdrang, sondern dem Ziel, dass seine Leute verantwortlich mit der neu gewonnenen Freiheit umgehen lernen. Israel gewann Rechte und Freiheiten durch die Befreiung aus Ägypten. Diese sollten sie erhalten und verantwortlich umsetzen. Die 10 Gebote gehen allerdings nicht auf alle denkbaren Lebensbereiche ein und sie regeln auch keine kleinen Details aus dem Alltag. Es entsteht eine gewisse Offenheit oder es ermöglicht diese Offenheit und aber auch ein gewisser Zwang zum eigenständigen Nachdenken, was dieses Gebot in dieser Situation zu bedeuten hat. Wie kann ich meine Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen in meiner konkreten Situation ausdrücken? In Klammern gesagt, die 10 Gebote bieten eine Orientierung, aber kein Rezept. Nach und nach im Laufe der Jahre entstanden viele weitere Gesetze im Alten Testament, mit denen das alltägliche Leben der Israeliten geregelt werden sollte. Und auch die Pharisäer formulierten Regelungen, Verbote und Gebote. Klammer zu. Im 4. Gebot, um das es heute geht, geht es um das Gebot des Sabbats, des Ruhetages Gottes. Wir lesen in 2. Mose 20, 8 bis 11 wie folgt: Du sollst den Ruhetag einhalten und als heiligen Tag achten. Du hast 6 Tage, an denen du all deine Arbeit verrichten kannst, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag für den Herrn oder der dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Das gilt auch für deine Söhne und Töchter, deine Knechte und Mägde, dein Vieh und die Fremden, die bei dir leben. Denn der Herr schuf den Himmel, die Erde und das Meer mit allen Lebewesen, die sie bevölkern, in 6 Tagen und am 7. Tag ruhte er. Darum segnete der Herr den Ruhetag und erklärte ihn für heilig. Die Begründung für den Ruhetag liegt an dieser Stelle in der Bibel, 2. Mose, in der Schöpfungsgeschichte. Das Wort Sabbat kommt von Ruhe und dahinter steckt auch das Wort oder der Gedanke aufhören, mit etwas nicht weitermachen. Gott schuf die Welt in 6 Tagen und danach ruhte er aus. Dieser 7. Tag soll eine heilige, abgesonderte Zeit sein und der Verzicht auf Arbeit ist das herausstechende Merkmal dieses Tages. Was beim Lesen dieses Gesetzes auffällt, ist, dass es so ausführlich beschrieben wird. Man hätte doch auch schreiben können, alle sollen nicht arbeiten oder niemand darf am Sabbat arbeiten. Nein, es wird lang und ausführlich erklärt. Diese Formulierung verdeutlicht einen sehr wichtigen Aspekt der israelitischen Gesellschaft. Denn im altorientalischen Denken sind Arbeit und Nichtarbeit auf Sklaven und Herren verteilt. Sklaven arbeiten, Herren arbeiten nicht. Und das ist in Israel anders. Arbeit wird von allen geleistet. Arbeit ist also kein Fluch der Götter, sondern etwas ganz Normales, von dem man hin und wieder auch ausruhen muss. Und dieser soziale Aspekt wird in der zweiten Version, wir finden nämlich das vierte Gebot noch einmal, nämlich in 5. Mose 5, Vers 15, da wird er stärker betont. Da heißt es, denke daran, dass ihr in Ägypten selber Sklaven wart. Doch dann hat der Herr, euer Gott, euch mit starker Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt. Darum hat der Herr, euer Gott, euch befohlen, den Ruhetag zu feiern. Darum. Beide Gründe, die Ruhe nach der Schöpfung und die Befreiung von der Zwangsarbeit, sind an ein Werk Gottes angeschlossen. Diese sozialen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen von einen Tag nicht arbeiten gehen, die sind zwar ein erwünschter Nebeneffekt, aber es ging nicht nur darum oder es ging gar nicht darum. Denn das Ziel war, die Freiheit, die die Israeliten geschenkt bekommen haben, an die weiterzugeben, für die sie Verantwortung tragen. Wir geben sie weiter an diejenigen, die noch nichts von der Freiheit spüren, die Gott eigentlich seit der Schöpfung für uns alle vorgesehen hat. Chaos vor der Schöpfung, Zwangsarbeit vor der Befreiung. Die Ordnung durch die Schöpfung entstanden, die durch die Schöpfung entstanden ist und die Befreiung von der Sklaverei sind Grund zur Freude und zum Feiern. Das war der Sinn des Sabbats. In diesem Kontext wurden den Israeliten die 10 Gebote gegeben. Damit wir einmal auch diesen Aspekt sehen. Gott regelt das miteinander und Gott fordert auf, zu ruhen, aber um zu gedenken, zu feiern, um ihn zu verherrlichen. Wir wenden uns nun dem Neuen Testament zu und dem Text, den Matthias vorhin gelesen hat. Markus berichtet uns in Kapitel 2, Verse 23 bis Kapitel 3, Vers 6, von zwei Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern. Ich möchte diese zwei Teile noch einmal lesen. Erst die Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder geht. Da heißt es, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir das an! Was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Das war die Antwort auf diesen Vorwurf. Jesus wird von den Pharisäern zur Verantwortung gezogen. Seine Jünger hatten beim Gehen Ähren abgerissen, diese in den Händen zerrieben und die Körner gegessen. Laut dem Alten Testament war es hungrigen Reisenden erlaubt, Ähren von irgendeinem Feld, an dem sie vorbeigingen, auszureißen und die Körner zu essen. Solches Handeln war kein Diebstahl. Das war erlaubt. Das war also nicht das Problem. Aber sie hatten es am Sabbat gemacht. Und das war nicht erlaubt. Jesus rechtfertigt die Tat der Jünger und er beruft sich auf diese alttestamentliche Begebenheit, wo David und seine Männer in Not waren und von den geweihten Broten essen, von denen nur der hohe Priester hätte essen dürfen. Gott hatte damals diese Gesetzesübertretung geduldet und er hatte niemanden bestraft von der Gruppe Davids. Warum wohl? Hier wurde ein Präzedenzfall geschaffen, der klar macht, dass die Beseitigung menschlicher Not über die Einhaltung der Gesetze geht. Die Beseitigung menschlicher Not geht über die Einhaltung der Gesetze. Und nichts anderes haben die Jünger hier auch gemacht. Sie pflückten ein wenig Korn, um es zu essen. Die Pharisäer haben das entweder selber beobachtet oder zu Ohren bekommen, das erfahren wir hier nicht, und sie konfrontieren Jesus damit. Das, was sie Jesus hier vorhalten, das verstieß aber nicht gegen Gottes Gesetz. Das Gesetz, auf das die Pharisäer sich hier beziehen, ist ihre schriftliche und mündliche Auslegungsüberlieferung des Gebotes, welches sie mit Eifer befolgten. Es waren im Laufe der Zeit so viele Gesetze zum Schutz des Sabbats aufgestellt worden, dass der Sabbat vom Segen zur Last für die Israeliten geworden war. Du musst, du darfst nicht, du sollst und so weiter. Es gab 39 Tätigkeitsbereiche, die am Sabbat verboten waren. Und jeder Bereich hatte nochmal seine Unterteilungen. Ich zeige einige dieser Vorschriften oder lese sie einmal vor. Das sind von den Unterteilungen, das sind noch nicht mal die großen. Ganz kurz. Erstens, man darf nicht auf einen Baum steigen, nicht auf einem Tier reiten, nicht auf dem Wasser schwimmen, nicht in die Hände klatschen, nicht auf die Hüfte schlagen, nicht tanzen. Zweitens, wer zwei Buchstaben schreibt, sei es mit der rechten oder mit der linken Hand, seien es die gleichen oder unterschiedliche Buchstaben, sei es mit verschiedener Tinte oder in irgendeiner Sprache, der ist schuldig. Aber schreibt ein Mann mit Flüssigkeit oder Fruchtsaft oder mit dem Staub der Straße oder mit dem Sand eines Schreibers oder mit etwas, was kein bleibendes Merkmal hinterlässt, dann ist er unschuldig. Drittens, beim Ausbruch von Feuer am Sabbat dürfen so viele Mahlzeiten gerettet werden, wie viele am Sabbat noch zu verzehren sind. Also maximal 3. Kleidung zieht man an und holt sie so aus dem brennenden Haus. Viertens, zündet ein Heide eine Lampe an, darf der Israelit vom Licht Gebrauch machen. Das ist allerdings verboten, wenn der Heide sie für den Israeliten anzündet. Bezüglich des Umgangs mit den Kranken finden wir Vorschriften wie: man tröstet nicht Trauernde und man besucht auch nicht Kranke am Sabbat. Das sagte die Schule Schamais, das war ein Rabbi. Die Schule Hillels erlaubte es übrigens. Und so sehen wir auch, dass es verschiedene Richtungen gab. Die eine erlaubte dies, die andere was anderes. Man betet für einen Kranken am Sabbat nicht. Und ein letztes zum Thema Umgang mit Kranken: ist eines Mannes Hand oder Fuß ausgerenkt, darf er kein kaltes Wasser drüber gießen. Aber er darf Hand oder Fuß in normaler Weise waschen. Diese sind nur 7, 8 Beispiele von Hunderten. Steht alles nicht in der Bibel. Das sind alles Traditionen, alles Regelungen vom Menschen erfunden, um etwas zu regeln. Diese Beispiele machen uns klar, dass sich Jesus in dieser Situation nicht über das Gebot des Sabbats zu stellen versucht, sondern er beabsichtigt, die ursprüngliche Bedeutung des Ruhetages wiederherzustellen. Und er sagt es so, und mir gefällt dieser Satz: Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. In den ersten Versen in Markus 3 wird das Thema der Sabbatheiligung weiter behandelt. Und hier finden wir eine ganz andere Situation vor. In der ersten Situation, die wir uns eben angeguckt haben, da ging es ja um die Linderung der eigenen Not. Man war hungrig, man hat etwas gegessen. Nein, hier bei dieser zweiten Begebenheit, da geht es um eine gute Tat, um einer bedürftigen Person zu helfen. Und auch hier versuchen die Pharisäer, Jesus zu Fall zu bringen. Und ich möchte auch diesen Text noch einmal uns vor Augen führen. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten ihn aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus nämlich wagen, den Kranken am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich und sagt: Steh auf, stell dich in die Mitte, damit alle dich sehen können. Dann fragt er seine Gegner: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und traurig zugleich über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann aber sagte er: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Anhängern von König Herodes und sie fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Wir lesen in Vers 2, dass die Pharisäer ihn aufmerksam beobachteten. Sie suchten nach Gründen und Vorwänden, um Jesus belasten zu können. Nach ihrer Auslegungstradition war es am Sabbat nur dann erlaubt, einen Kranken zu versorgen, wenn Gefahr für das Leben selbst bestand. Jesus hätte also mit der Heilung bis zum nächsten Tag warten können oder nach diesem Gesetz warten müssen. Denn in Lebensgefahr schwebte ja dieser Mann offensichtlich nicht. Jesus ist zornig und traurig zugleich, denn er sieht die Falschheit und die Hartherzigkeit dieser Menschen. Und er ist über die Ungerechtigkeit eines Systems aufgebracht, das die Grundbedürfnisse der Menschen zugunsten menschlicher Traditionen opfert. Und darüber, dass dieses Ganze im Namen der Frömmigkeit passiert. Das ist, was ihn aufregt. Und trotz dieser äußeren Bedrohung heilt Jesus den Mann und er macht es richtig öffentlich. Er stellt ihn so hin, dass alle ihn sehen können und dann heilt er ihn. Die Frage, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man es zugrunde gehen lassen? Beantworten die Pharisäer mit einem Schweigen und verbünden sich mit den Anhängern von Herodes, mit denen sie sonst nichts gemeinsam hatten, außer dass beide versuchten, Jesus loszuwerden. Eine ähnliche Situation finden wir in Lukas 13, 10, 17 bis 17, wo von einer Frau berichtet wird, die seit 18 Jahren krank war. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Jesus heilt sie ebenfalls am Sabbat. Das ganze Volk freute sich über diese herrliche Tat. Nur der Vorsteher der Synagoge empörte sich darüber und sagt: Die Woche hat 6 Arbeitstage. an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht ausgerechnet am Sabbat. Der Vorsteher kann sich mit der Menge nicht mitfreuen. Er ist davon überzeugt, dass hier eine gotteslästerliche Tat begangen worden ist. Jesus nennt ihn an der Stelle einen Heuchler, weil ihm die Gesetze wichtiger sind als das Wohl der Menschen. Ich denke, wir müssen uns an dieser Stelle auch eingestehen, dass es sehr leicht ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir schütteln den Kopf über die engstirnigen Pharisäer und diesen gesetzlichen Synagogenvorsteher. Aber Vorsicht! Stehen nicht auch wir selber in der Gefahr, ähnlich handeln zu wollen? Es gibt einige vergleichbare Parallelen zwischen dem betrachteten Text und der heutigen Zeit. Der Ruhetag von uns Christen ist der Sonntag, den wir aus Dankbarkeit darüber feiern, dass Christus durch seinen Tod für deine und für meine Sünden gestorben ist und darüber, dass wir deshalb keine Angst mehr vor der ewigen Verdammnis haben brauchen. Es gibt auch unter uns Christen im 21. Jahrhundert geschriebene und ungeschriebene Regeln, die gut gemeint sind. Und das Zusammenleben der Gemeindeglieder ordnen wollen, wo aber auch die Gefahr bestehen kann, dass deren Einhaltung wichtiger werden kann als die Person, um die es eigentlich geht. Und dann laufen wir Gefahr, das Eigentliche zu übersehen und uns auf das Abhacken einer Checkliste zu konzentrieren und daran festmachen zu wollen, wie gut wir sind. Und wir vergessen, dass Gott aus Liebe zu uns und um uns mit ihm zu versöhnen, alles getan hat. Diese Liebe Gottes zu uns, die uns zu seinen Kindern macht, sollen wir ausleben und weitergeben. Jesus bringt das in Matthäus 22 auf den Punkt, wenn er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen sind in diesen beiden Geboten enthalten. Das heißt nicht, dass alle Gebote dadurch aufgehoben werden, sondern sie werden dadurch erfüllt. Wer Gott liebt, hat keine anderen Götter neben ihm. Der missbraucht seinen Namen nicht und er hält den Ruhetag. Aber das alles macht er nicht, weil er muss, sondern er macht es, weil er will. Und er es mit Gottes Kraft auch kann. Und wer den Mitmenschen liebt wie sich selbst, der neidet nicht, der stiehlt nicht, aber auch nicht, weil er muss oder nicht muss, sondern weil er das machen will. Aus dieser Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern, die wir heute betrachtet haben, möchte ich einige Denkabstöße für uns heute ableiten. Erstens: Der Mensch und seine Bedürfnisse sind wichtiger als das Gesetz. Das hat Jesus deutlich gezeigt, dass die Heiligung des Ruhetags darin besteht, Gutes zu tun. Und Gutes tun ist nie Sünde. Jesus heiligte den Sabbat, indem er den Jüngern gestattete, Nahrung zu suchen, indem er einem kranken Mann half, oder aber auch, indem er in ein Bethaus ging und predigte. Je nachdem, was dann dran war. Er gab somit dem Sabbat eine ganz neue Bedeutung, denn der Ruhetag wird nicht dadurch geheiligt, indem man eine Unmenge an Vorschriften erfüllt oder Gebote und Verbote beachtet, sondern indem man die Beziehung zu Gott, dem Schöpfer und zu den Mitmenschen pflegt. Bei den Israeliten wurde die Festlegung der Gesetze oder durch die Festlegung der Gesetze das eigensüchtige menschliche Denken deutlich. Und wir haben ein ähnliches Beispiel hier im Anspiel vorhin gesehen. Kein Jude dachte daran, sein Haustier des Sabbats wegen verderben zu lassen. Verunglückte es am Sabbat, so rettete er es. Und den Strick, mit dem es angebunden war, löste er auch am Sabbat, um es zu Tränke zu führen. Das war nicht Arbeit. Aber einen Menschen am Sabbat heilen, das machte diese Sitte des guten Tuns plötzlich zur Sünde. An der Erhaltung des eigenen Besitzes lag es allen. Das Schicksal eines anderen jedoch war ihnen gleichgültig, um das mal so auszudrücken. Ohne dass es ihnen bewusst wurde, dass der Verzicht auf das Tun auch ein Tun war. Wie sieht es bei dir aus? Wo stehen deine eigenen Bedürfnisse, deine materiellen Güter, deine Zeit? Und wo stehen die Bedürfnisse deines Mitmenschen und seine Nöte? Wie lebendig ist deine und meine Beziehung zu Jesus Christus? Er lädt uns ein, sie jeden Tag zu erneuern. Jesus lädt uns ein, alle, die müde und beladen sind, zu ihm zu kommen. Er will uns erquicken und aufbauen. Zweitens, auch wir sind der Gefahr der Gesetzlichkeit und des religiösen Denkens ausgesetzt. Die Israeliten überlieferten die Gebote und Gesetze mündlich von Generation zu Generation. Und bei dieser Art von Überlieferung können mindestens zwei Dinge geschehen. Zum einen kann es passieren, dass so viel Wert auf den Wortlaut, auf die Formulierung gelegt wird, dass man sich mehr auf die Form und weniger auf den Inhalt konzentriert. Es kann aber auch geschehen, dass der Inhalt durch die Überlieferungen Veränderungen erlebt, sodass die Endfassung anders aussieht als das Original. Vor allem der erste Fall lässt sich in dieser Geschichte gut erkennen. Die Pharisäer hatten sich im Laufe der Zeit weit vom eigentlichen Gebot Gottes entfernt, obwohl sie sich wortgetreu an die jahrhundertalten Traditionen hielten. Gott wollte die Freiheit des Menschen. Die Pharisäer reglementierten alles und steckten die Menschen in ein enges Schema. Die Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam und suchten Gründe, um ihn beseitigen zu können. Ich lade ein, dass ein jeder selbst sich prüfen möge, inwieweit wir und unser Handeln ähnlich ist mit dem der Pharisäer. Wir haben sehr schnell eine mentale Checkliste parat, wenn es darum geht, über andere zu urteilen. Wir haben eine sehr genaue Vorstellung davon, was man tun sollte, muss, was man auf jeden Fall lassen sollte und so weiter. In dem Text, den wir heute gesehen haben, wird deutlich, wie Jesus dazu steht und wie er darauf reagiert. Wo stehen wir in Gefahr, in Gesetzlichkeit zu rutschen? Ertappen wir uns dabei, dass wir uns mehr auf das Handeln von unseren Glaubensgeschwistern konzentrieren als auf unser eigenes? Führen wir Liste, wer was macht oder nicht macht? Die Aufforderung an uns heute lautet, statt über jemandem den Stock zu brechen, lieber das geknickte Rohr aufzurichten. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Die Jahreslosung 2024 aus 1. Korinther 16, Vers 14 bringt es auf den Punkt, worauf es bei unseren Taten und Handlungen eigentlich ankommt. Es geht um unsere Herzenshaltung, um unser Sein und nicht um das, was wir alles aufzuweisen haben. Die Aufforderung des Paulus gilt uns, die wir in einer konsumgesteuerten und individualistischen Welt leben, mehr denn je. alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jörg Zink schreibt in seinem Buch Neue Zehn Gebote, über die Zehn Gebote natürlich, und er hat da eine sehr ernüchternde Feststellung gemacht. Er schreibt, das Alte Testament wird seine Bedeutung für Christen immer behalten. Und das Evangelium ist aus dem großen Zusammenhang nicht herauszulösen. Die Gefahr ist vielmehr, dass das, was man üblicherweise als christlich bezeichnet, mit dem Geist Christi fast nichts mehr gemein hat. Die Gefahr ist und war immer die, dass man Land auf, Land ab seine Kinder in den christlichen Unterricht schickt. Nicht damit sie Glauben lernen, sondern damit ihnen einer sagt, man dürfe das nicht tun, was die meisten Erwachsenen tun. Nämlich Lügen, Ehe brechen und andere um ihr Hab und Gut bringen. Zitat Ende. Nicht Glauben lernen, sondern Verbote und Gebote. Unmissverständlicher kann das wohl nicht ausgedrückt werden. Der richtige und echte Gottesdienst ist, wenn unser Lebenswandel an 7 Tagen die Woche gottgefällig ist und wir uns von der Gnade Gottes abhängig wissen. Der Sonntag ist ein Tag, an dem wir ruhen, von der Arbeit abschalten, beten, unsere Seelen nähren dürfen. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Wir sollen diesen Tag aber nicht mit Verboten und Geboten überfrachten. Aus eben dem Grund habe ich hier auch keine Vorschläge gemacht, wie das heute aussieht. Was darf man nicht? Denn dann machen wir genau dasselbe. Für uns stellt sich nicht die Frage, ist dies oder ist das am Tag des Herrn erlaubt? Wir sollten uns viel eher fragen, wie kann ich an diesem Tag am besten zur Ehre Gottes, zum Segen meiner Mitmenschen und meinem geistlichen Wohlergehen verwenden? Wie kann ich die Liebe Gottes zu mir so ausleben, dass sie an andere weitergegeben wird? Paulus sagt in Römer 14, Vers 5, dass ein Gläubiger, wenn er in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt ist, alle Tage gleich halten soll. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch die treue Anbetung vernachlässigt wird oder dass man den Sonntag abschafft. Darum geht es gerade nicht. Sondern es geht vielmehr darum, dass für einen Christen jeder Tag, Montag bis Sonntag, jeder Tag voll Hingabe an Gott sein sollte. Jesus lädt uns ein, in unserem Glauben auf Barmherzigkeit, Liebe und Freiheit zu setzen, während wir gleichzeitig und dadurch Gottes Gebote befolgen. Das ist mir auch wichtig, dass diese Botschaft nicht missverstanden wird. Jesus wollte mit seinem Tun nicht verdeutlichen, man kann jetzt machen und lassen, was man will. Nein, die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen steht an Stelle Nummer 1 und dadurch wollen wir die Gebote erfüllen, die Gott für uns hat. Jesus befreit dich und mich von der Last der gesetzlichen Traditionen. Und er lädt mich ein und er lädt dich ein zu einer Beziehung der Liebe und Freiheit mit Gott. Amen. Stehen wir doch auf zum Schlussgebet. Vater im Himmel, wir danken dir für deine unendliche Liebe zu uns und wir danken dir auch für Bibeltexte wie solche, die wir heute uns angeschaut haben, die auf den ersten Blick so einfach zu verstehen sind, wo wir so klar sehen, wer hier im Rechten und Unrechten ist, wo wir aber aufgefordert werden, tiefer zu schauen, uns im Spiegel dieser Geschichte anzugucken und zu sehen, wie es um mich steht. Vater, ich danke dir dafür, dass du den Sonntag geschaffen hast, den Sabbat für die Juden und den Sonntag für uns, damit wir ausruhen, damit wir nachsinnen, damit wir Beziehung zu dir und zu Mitchristen pflegen. Und ich danke dir für diese Aufforderung, und das ist eine Herausforderung gleichzeitig für uns, dass unser Lebenswandel morgen genauso ist wie heute, dass wir transparent leben, dass wir integer leben, dass das, was wir sagen, dass wir das auch tun. Vater, ich bitte dich um Gnade für uns, ich bitte dich um Einsicht, ich bitte dich darum, uns beizustehen, wenn wir über das Gehörte weiter nachdenken oder wenn wir nochmal zurück zur Bibel gehen und nochmal nachlesen, was steht da, dass wir sehen, was willst du uns heute sagen. Und ich bitte dich um deinen Segen für uns alle im Nachdenken und im Ausleben, dass wir eine Gemeinde sein mögen, die durch die Liebe zu dir und untereinander angeleitet wird, dass wir die Checklisten wegwerfen, dass wir in uns gucken, dass wir Gebote halten wollen und wegkommen von diesem ich muss nicht, ich darf oder ich darf nicht. Vater, du kannst uns dabei helfen. Dies Ganze ist viel größer, als was wir verstehen können, aber du kannst uns diese Erkenntnis geben und ich bitte dich um Weisheit und um Inspiration durch deinen Heiligen Geist, wenn wir weiter darüber nachdenken. In Jesu Namen beten wir das. Amen.